Energie geladen, der STEAG Alchemy Group Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Energiegeladen. Wir haben nicht nur neue Gäste mit einem sehr interessanten Thema, sondern wir haben auch einen Wechsel auf dem Platz des Podcast-Hosts. Mein Kollege Daniel Mühlenfeld führt nicht mehr durch diesen Podcast mit interessanten Gästen aus unserem Unternehmen, sondern meine Wenigkeit führt ab jetzt hier durch den Podcast. Ich bin Christoph Dollhausen, ich leite die Unternehmenskommunikation der STEAG Alchemy Group und man hat mich hier nun zum Podcast-Gesicht, passt ja gar nicht, ne? Zur Podcast-Stimme auch gemacht. Insofern freue ich mich sehr, hier in Zukunft interessante Gäste begrüßen zu dürfen im Podcast und euch draußen an den Empfängern Einblick in unser Unternehmen und spannende Themen und Herausforderungen aus der Energiebranche geben zu dürfen. Also steigen wir direkt ein in die neue Folge. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast-Studio. Joel, hallo.
Ja, hallo zusammen. Hallo Christoph.
Hi Philipp.
Hallo, hi Christoph.
Du musst doch jetzt begrüßen mit Moin, aber du wolltest reden, Moin Moin, ne? Ist der versteckte Code, dass du heute plaudern möchtest.
Genau, richtig. Im Norden, ne? Moin Moin.
Ja, sehr gut. Moin Moin. Insofern direkt rein. Ihr seid die Geschäftsführer unserer Business Unit Renewables. Wenn wir da direkt einsteigen, die Business Unit Renewables und Essence, lasst uns mal zurückgucken, was ist in den letzten Monaten, Joel, passiert auf eurem Gebiet der Business Unit. Gibt uns da mal einen Einblick, Joel.
Ja, mache ich total gerne. Also das Renewables-Geschäft bei STEAG Alchemy spielt ja schon seit sehr vielen Jahren auch eine wesentliche Rolle im Konzern. Ist aber jetzt in den letzten Monaten eben auch zu einem der wesentlichen Wachstumsbereiche entwickelt worden. Und das Windgeschäft gibt es im Konzern schon sehr, sehr lange. Seit 2010 entwickeln, bauen, betreiben wir Windassets in Deutschland, Frankreich und Polen. Und seit 2019 gibt es eben auch das PV-Geschäft in einer eigenen Gesellschaft, nämlich der Sens. Wo wir eben in der Vergangenheit als EPC-Dienstleister gegenüber Dritten Projekte realisiert haben, dann irgendwann auch in die Projektentwicklung eingestiegen sind und in sehr, sehr kurzer Zeit sehr schnell gewachsen sind, um eben in vielen europäischen Märkten eben auch das Thema PV zu verantworten. Und jetzt haben wir, als Asterion eben Teil der Gruppe wurde, auch gemeinsam mit unserem Anteilseigner über die weitere Ausrichtung der beiden Geschäftsbereiche Wind und PV viel, viel Austausch gehabt und uns dazu entschieden, die beiden Bereiche konsequent auch als Asset Company, als IPP weiterzuentwickeln. Und das kommt mit vielen spannenden strategischen Weichenstellungen einher, die wir, glaube ich, heute auch ein Stück weit erläutern wollen.
Ich habe mir direkt zwei, drei Notizen gemacht. Lass unsere Hörer mal einmal kurz, fass noch mal kurz zusammen. Du hast gesagt Wind in Deutschland, Frankreich, Polen. Wo in Deutschland, wo in Frankreich, wo in Polen sind so unsere Windparks? Kannst du uns da vielleicht noch mal den Hörern so einen Einblick geben?
Wir sind in Deutschland, insbesondere in Brandenburg, aber auch in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz mit einem bestehenden Portfolio gut vertreten. In Polen orientieren wir uns eher in den im Osten Polens und in Frankreich ist auch eher der Nordosten. Grand Est, Hauts-de-France sind so die beiden Hauptwindregionen in Frankreich. Mit aber auch einem kleinen Asset in der Bretagne. Also auch in Frankreich sind wir ganz, ganz gut verteilt über das Land mit Grünstrom am Netz.
Super. Dann haben wir ja wahrscheinlich nicht nur Energienerds hier, die zuhören. Die Abkürzung IPP. Erläutere uns kurz, was steckt hinter IPP?
IPP steht für Independent Power Producer. Das heißt, wir erzeugen mit unseren eigenen Assets, mit unseren eigenen Anlagen grünen Strom aus Wind und der Sonnenenergie und machen das eben genau in den Ländern, die wir gerade schon für den Windbereich identifiziert haben, für den PV-Bereich kommen ein paar weitere Märkte hinzu, die ich auch gern dann gleich erläutere.
Jetzt hast du gesagt, der Switch hin zum IPP, Independent Power Producer, war notwendig. Lass uns daran nochmal teilhaben. Warum war dieser Wechsel zum IPP notwendig? Was steckt dahinter? Was ist die Idee da?
Also ich glaube, das ist, man muss ein bisschen ausholen. Also insbesondere bedeutet die Stromproduktion aus eigenen Anlagen für den Konzern ein Geschäftsmodell, was seit vielen, vielen Jahren im Konzern tief verankert ist. Und insofern ist das ein Geschäftsmodell, was wir als Konzern, als Steag Eikeni Gruppe wunderbar beherrschen. Wie wir verstehen es, in durchaus volatilen Märkten Strom zu produzieren und zu vermarkten. Und die volatilen Märkte waren so ein Stück weit auch das Stichwort für unseren Strategieprozess, weil wir gerade im Renewables-Bereich in den vergangenen Jahren in vielen Märkten sehr schnellen Wandel auch erlebt haben. Es ist letzten Endes eine Branche, die in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel Aufschwung erfahren hat, eben auch weil der Zubau, der Ausbau der Grünstromversorgung in aller Munde ist und auch politisch gewollt ist. Und viele dieser Märkte eben unterschiedlichste regulative Anreize geschaffen haben, um auch in diesen Märkten diesen Ausbau schnell voranzutreiben. Und wir haben uns dann mit der Idee, weiter auch als IPP zu wachsen, natürlich mit den Märkten beschäftigt, haben dort regulative Unsicherheiten, Chancen analysiert und dann relativ schnell festgestellt, dass der Wechsel hin zu einer Asset Company im Bereich Renewables umso mehr sinnvoll erscheint, eben weil wir uns damit auch von politisch gewollten Strömungen ein Stück weit entkoppeln. Man muss sich vorstellen, wenn man so Projekte realisiert, dann betreibt man dort über 10, 15, 20, teilweise 30 Jahre diese Anlagen in den Märkten, in denen wir heute unterwegs sind, auch größtenteils voll reguliert. Das heißt, die Stromvergütung, die ist ein Stück weit planbar. Der Strompreis schwankt nicht so stark wie in Märkten, wo eben solche regulierten Anreizmechanismen eben nicht gewährleistet sind. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, stark auf Märkte zu setzen, wo eben aktuell noch ein attraktives, reguliertes Marktumfeld herrscht, und haben uns aber auch von Märkten distanziert, in denen eben unternehmerische Risiken bestehen und in denen wir dann uns stärker zurückziehen, um unsere gesamte Kraft eben auf die Märkte zu setzen, die viel Wachstumspotenzial versprechen.
Bevor wir auf die Märkte kommen, Philipp, aus deiner Sicht, du bist bei euch der Number Cruncher in eurem Team, der Mann der Zahlen. Möchtest du deine Sicht auch nochmal darauf schildern, auf die letzten Monate, auf das IPP-Geschäft?
Genau. Also wie Joel es ja gerade auch schon sagte, ist die Steag Eikeni Group sehr erfahren in dem Betrieb von Anlagen. Sind jetzt seit 1937 aktiv, also haben einen großen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können und auf den wir auch als Eikeni Renewables Group natürlich zurückgreifen können. Und was wir in den letzten Monaten und auch Jahren gesehen haben, ist natürlich eine Veränderung des Marktumfeldes insgesamt, was auch Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Wir haben ein deutlich gestiegenes Zinsniveau, das natürlich dann auch unter Umständen einen Einfluss hat auch für Dritte in zum Beispiel PV-Anlagen zu investieren. Bisher war das Geschäft ja der Sens auch stark für Dritte Anlagen zu errichten als sozusagen Generalunternehmer. Da muss man natürlich schon sehen, wie man sich eben mit den Kompetenzen, die wir im Konzern haben, von solchen Entwicklungen sozusagen entkoppelt und seinen Weg findet, um wirtschaftlich attraktiv hier aktiv zu sein. Und da sehen wir es eben, dass wir gerade in dem, wie wir es ja gerade erläutert haben, IPP-Bereich, die Stärken haben. Wir haben den Marktzugang, wir haben auch Themen wie Einkauf, die wir hier zentral mit nutzen können aus Essen, aus der Zentrale, die uns eben in eine sehr starke Position da bringen und dann auch attraktiv sind für Finanzierungsgeber, um eben solche Projekte sozusagen für die eigene Bilanz umzusetzen.
Jetzt, Joel, du hast von den Märkten gesprochen. Welche Märkte, welche Länder sind denn im Fokus?
Also wir werden sicherlich unsere Position in Deutschland und Frankreich weiter ausbauen. Hinzugekommen ist jetzt der Markt Italien, weil das ein Markt ist, in dem wir im PV-Bereich extrem gut positioniert sind, mit einem durchaus sehr fortgeschrittenen Portfolio an Projekten, bei denen jetzt in den nächsten Monaten auch die Investitionsentscheidung ansteht. Es ist ein Markt, in dem wir eben diese aktuell noch regulierten Einspeisevergütungen erwarten können. Das macht das Geschäft für uns stabil. Es gibt weitere Märkte, England, aber auch Irland sind zwei Märkte, die wir uns aktuell sehr intensiv anschauen, weil auch da ist gerade viel los, viel Dynamik, viel Aufschwung, auch ein politisch gewollter Ausbau der Erneuerbaren, gerade im Windbereich, aber auch im PV-Bereich passiert da gerade jede Menge. Insofern schauen wir uns diese beiden Märkte gerade an und können uns vorstellen, da auch in Zukunft zu investieren.
Jetzt habt ihr gerade auch so ein bisschen einen Blick zurückgeworfen. Lass uns mal auf den Status quo gehen. Wo stehen wir heute? Was ist die tägliche Arbeit? Was sind die täglichen Herausforderungen für euch? Was steht als nächstes an, wenn wir hier aus dem Podcast-Studio rausgehen für euch?
Also bevor ich die Frage beantworte, Christoph, ich würde immer gerne einen Schritt zurück machen, weil ich glaube, der ein oder andere Hörer wird sich vielleicht auch fragen, warum dieser konsequente Ausbau, dieses konsequente Wachstum im Bereich Renewables erst jetzt für die Stärkeigene-Gruppe wirklich zum wirklichen Fokusthema wird. Und ich glaube, einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet unser Anteilseigner, weil wir erst mit dem klaren Commitment auch als europäisch agierender Energieplayer weiter wachsen wollen, dass mit diesem Commitment von Asterion eben auch die Gruppe zu neuer Investitionskraft verholfen wird. Und das ist ein Momentum, was wir gerne nutzen, für das wir sehr dankbar sind, was in der Vergangenheit, ich sag mal, in der Konsequenz so nicht möglich war. Und wir deshalb, glaube ich, jetzt mit diesen neuen neuen Rahmenbedingungen nochmal auch ganz anders agieren und denken können. Und deswegen gelingt es uns eben, diesen Ausbau, diese Ausrichtung ganz konsequent auch als IPP zu verfolgen. Denn man muss sich eines vor Augen führen, um in diesem Bereich wachsen zu können, braucht man natürlich auch eine gewisse Kapitalstärke. Wir wollen investieren in unsere eigenen Assets. Wir wollen das möglichst profitabel tun, also in möglichst profitable Wind- und PV-Assets investieren. Und dazu, jetzt komme ich zu deiner Frage, braucht es natürlich auch eine andere Art und Weise, dieses Geschäft zu bearbeiten. Wir sind also weniger serviceorientiert gegenüber Dritten aufgestellt, sondern konzentrieren uns viel, viel stärker als in der Vergangenheit eben auf unsere eigenen Projekte, auf unser eigenes Invest, auf die Maximierung unserer eigenen Rendite und die am Ende des Tages auch unserer Projektpartner, weil wir streben nach wie vor in diesem Geschäftsbereich eben starke Partnerschaften auf Projektebene, aber auch auf übergeordneter Ebene an, um eben ja Projekte möglichst wirtschaftlich, möglichst schnell auch in den Märkten zu realisieren, die wir uns dort vorgenommen haben. Und jetzt die Frage, wie geht's weiter? Also man muss sich vor Augen führen, dass natürlich unsere Business Unit nach wie vor noch dabei ist, sich auf diesen neuen Geschäftszweig auszurichten. Das heißt, wir haben durchaus auch in den Märkten, in denen wir eben zukünftig keinen Fokus mehr fassen wollen, beispielsweise osteuropäische Märkte, die wir depriorisiert haben, dort gilt es eben, die anentwickelte Pipeline an Projekten eben noch zu veräußern und wollen dann aber eben mit der neuen Aufstellung in den 4 Fokusmärkten eben stark wachsen und etablieren dazu natürlich auch ein Stück weit ein gruppenweites Betriebsmodell, so nennen wir das, weil wir viel, viel stärker eben über Ländergrenzen hinweg auch agieren wollen und da gerade im Prozess sind, auch mit den Landesgesellschaften in Italien, in UK, eben ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, was es eben am Ende des Tages bedeutet, eigene Assets zu realisieren. Und das ist ein spannender Prozess, bei dem wir auch ganz viel Zuspruch erhalten, einmal aus den Teams, aber auch vom Markt, weil wir eben an den einen oder anderen Stellen eben auch noch Kompetenz angereichert haben im Team. Es ist uns also gelungen, wirklich auch tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Markt für unsere Mission zu gewinnen. Und das freut uns total, weil das ein Stück weit auch zeigt, dass wir, glaube ich, da wirklich jetzt in einer Situation angekommen sind, in der man uns abnimmt, dieses Wachstum, diese Strategie auch konsequent zu verfolgen, während der ein oder andere Marktbegleiter vielleicht auch noch vor der Frage steht, wie reagiere ich auf volatiles Marktumfeld, was bieten die Märkte für mich, in welchen Märkten möchte ich aktiv sein. Wir sehen das gerade auf großen Veranstaltungen auch hier in Deutschland. Die Intersolar hat ja vor wenigen Wochen stattgefunden, wo auch gerade so das veränderte Marktumfeld sehr, sehr intensiv diskutiert wurde und sich der ein oder andere Marktbegleiter vielleicht auch aktuell noch die Frage stellt, wo es für ihn denn hingeht. Und ich glaube, dass wir dadurch diese konsequente, man kann es was sagen, Neuausrichtung des Renewables-Geschäfts in der Stärkeigene Group, glaube ich, schon gut Meter gemacht haben über die letzten Monate und jetzt mit der neuen Aufstellung eigentlich top ausgestattet sind, um systematisch als Asset Company dann auch dort zu wachsen.
Ja. Philipp, aus deiner Sicht?
Genau, was für uns natürlich ein ganz großer Vorteil ist, dass wir aus der Vergangenheit sozusagen auch eine große Pipeline an Projekten haben, die sich für uns auch als Möglichkeit darstellen, zu investieren. Und was wir eben machen, ist eine ganz sehr, sehr enge Analyse dieser Projekte, sehr datengetrieben, um eben zu sehen, welches sind die Projekte, in die wir investieren wollen, welche Projekte bieten die beste Rendite. Und da haben wir eben auch die Möglichkeit, durch diese Pipeline an Projekten, die wir haben, auf Rahmenbedingungen, wechselnde Rahmenbedingungen, wir haben eine höhere Volatilität Volatilität, so rum, im Markt als sicherlich noch vor einigen Jahren, darauf zu reagieren und dann eben ja die sozusagen für uns werthaltigsten Projekte da auch auszuwählen und dann eben mit dem starken Team, das wir an Bord haben, auch umzusetzen, um so dann für den Steyr-Konzern entsprechend auch den besten Wertbeitrag zu generieren.
Vorher waren wir der EPC-Dienstleister. Jetzt brauchen wir EPC-Dienstleister, die zu finden in den unterschiedlichen Fokusmärkten, die ihr gerade skizziert habt, ist kein Problem.
Das war am Anfang tatsächlich auch ein Fragezeichen für uns, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, weil wir natürlich uns stark auch mit uns als Partner-Dienstleister für Dritte beschäftigt haben und nicht wirklich mit dem Marktumfeld. Mhm. Und am Anfang gab es auch den einen oder anderen, der durchaus skeptisch war. Ja, wer bietet denn jetzt an die alte Sens an, die ja noch als Marktbegleiter in der Vergangenheit aufgetreten ist? Und wir können heute berichten, dass wir für die ersten Projekte, in die wir auch in Italien investieren wollen, auch wirklich viel Rückmeldung, positive Rückmeldung vom Markt erhalten haben. Es gibt dort auch viele Unternehmen, die sich weiter diversifizieren wollen, die gerade im EPC-Bereich Schwerpunkte setzen, eben auch Marktrisiken eben über eine breitere Aufstellung versuchen zu puffern. Und gerade der italienische Markt ist ein Markt, in dem viel Wachstum im PV-Bereich erwartet wird. Das heißt, dass auch viele internationale EPCs diesen Markt für sich identifiziert haben und, glaube ich, mit uns eine ganz gute Partnerschaft bilden können, weil wir einfach auch ähnlich viel Volumen einfach in die Gespräche einbringen. Und wir wollen konsequent wachsen, wir sind dort gut aufgestellt, kennen den Markt sehr gut. Und was uns bei den ganzen Diskussionen und strategischen Überlegungen natürlich total in die Hände spielt, ist die Tatsache, dass wir diese EPC-Mentalität schon auch im Team haben. Das heißt, wir haben natürlich bei der neuen Aufstellung schon darauf geachtet, dass wir die Kernkompetenzen, die es braucht, um aus einer Asset-Perspektive heraus Risiken, Chancen, Upside zu entwickeln und zu verstehen, dass diese Kompetenz auch weiterhin im Team vorhanden ist. Das heißt, wir setzen sozusagen unser Know-how als EPC, auch das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, EPC steht für Engineering, Procurement, Construction, also die Auslegung von Anlagen, den Einkauf der Komponenten und dann den Bau, die Bauüberwachung. Und diese Kompetenz haben wir im Haus. Da haben wir wirklich auch wirklich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die diesen Teil der Wertschöpfung verantworten und die eben jetzt mit den EPC-Dienstleistern als unsere neuen Partner im Austausch sind, um eben das für den Markt, für das Portfolio beste Realisierungskonzept zu entwickeln.
Ja, um das nochmal für die Nicht-Energie-Nerds das nochmal zu verstärken. Bei EPC ist es ja genau so, dass es dann hinterher nicht im Eigentum ist und der Strom nicht selber vermarktet wird. Bei IPP ist es im Eigentum und dann wird der Strom eben aus dem eigenen Haus, in unserem Fall über die Trading-Abteilung zumeist ja, vermarktet. Ne?
Also man wird vielleicht die Frage dann auch bei dem einen oder anderen triggern, wenn ihr das doch selber gemacht habt, warum macht das nicht weiter für die einzelnen Assets? Auch das war am Anfang unserer strategischen Überlegung tatsächlich ein Thema. Ja. Können wir nicht die eigene Mannschaft nutzen, um diese Projekte zu realisieren? Wir haben dann aber auch so ein Stück weit aus einer Fokussierung heraus festgestellt, dass wir uns stärker auf die Bereiche der Wertschöpfung konzentrieren wollen, die wir eben mit einem relativ schlanken Team, mit einer relativ konzentrierten Aufstellung managen, orchestrieren wollen, sagen wir dazu. Und wir glauben, dass gerade im Bereich der Realisierung und auch dem späteren Betrieb der Vollwartung von Assets, dass es dort im Markt Begleiter gibt, Teilnehmer gibt, die eben in den Märkten, denen wir unterwegs sind, besser aufgestellt sind als wir. Ein Stück weit widerspricht das Ganze auch so ein Stück weit der Diversifizierungsstrategie. Ne? Wenn wir ein Portfolio über 3-4 Märkte hinweg diversifizieren wollen, dann tun wir das einmal aus Sicht Offtake, also Stromvermarktung, aber sicherlich auch geografisch, weil es immer wieder auch Regionen gibt, wo dann Netzengpässe insbesondere entstehen. Das heißt, viel Kapazität in einer Region zu bündeln, macht aus einer Portfoliostrategie heraus nur begrenzt Sinn. Als EPC, als O&M-Dienstleister ist man aber natürlich gut aufgestellt, wenn man in einer Region eben über das lokale Netzwerk verfügt, über die Ressourcen verfügt, dort auch Anlagen realisieren zu können. Insofern gehen wir eher davon aus, dass es dort im Markt Partner gibt, die dann in den Regionen besser aufgestellt sind und dann diesen Teil der Wertschöpfung eben einbringen. Und wir uns darauf konzentrieren, eben die Wertschöpfung aus einer Asset-Sicht heraus zu maximieren.
Ja. Dann lasst uns mal einen Blick zusammen nach vorne werfen. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Was sind die nächsten Schritte organisatorisch, aber auch strategisch aus eurer Sicht?
Also was wir gerade schon angesprochen hatten, dass wir jetzt wirklich eine echte Zusammenführung der Wind- und Solar-Business-Units innerhalb der STEAG Eikeny-Gruppe durchführen und die in der Eikeny Renewables, wie es ja nun heißt, zusammenfassen und auch ein interdisziplinäres Management-Team gerade aufbauen, hier schon sehr weit gekommen sind, um eben die Kompetenzen, die auch schon vorhanden sind, innerhalb des Konzerns hier zu nutzen, aber eben auch durch neue Kolleginnen und Kollegen, die teilweise von anderen Marktteilnehmern kommen und hier nochmal einfach eine andere Sicht auch auf manche Themen mitbringen, ja, hier mit einzubinden und da dann eben auch Synergien heben zu können aus dieser Zusammenführung. Wir hatten es gerade angesprochen, das Ganze ja nun mal ein sehr kapitalintensives Geschäft ist, eben dann auch entscheiden zu können, auf welche Bereiche wollen wir unser Kapital, das vorhandene Kapital allokieren, was bietet die größten Chancen für uns, die besten Ergebnisbeiträge am Ende ja auch und was ist auch für einen Markt attraktiv, für einen Finanzierungsmarkt, denn wir müssen natürlich schon gucken, wie wir die Mittel teilweise auch extern dann natürlich gewinnen können. Und da müssen wir natürlich auch ein entsprechend attraktives Portfolio bieten, um hier an den Markt zu gehen.
Wir hatten eben mal auch über das Thema Bedeutung der Gruppe gesprochen. Und Gruppe hat für uns gleich zwei Aspekte. Einmal die Gruppe der Eikeny Renewables, also des Renewables-Geschäftes. Eine Gruppe, die über mehrere Märkte agiert, verzahnt agiert, stärker den Gruppengedanken in den Vordergrund rückt, also aus Deutschland heraus auch Geschäft in Italien unterstützt, aus Italien Kompetenz wiederum in Projekte in Deutschland, UK, Irland, Frankreich einbringt. Und wir haben aber auch, und das ist ganz wichtig für die Positionierung des Geschäftes innerhalb des Konzerns, auch die Verzahnung mit der STEAG Eikeny Group. Warum? Weil Philipp hat es gerade angesprochen, wir zur ich sag mal, Optimierung unseres Portfolios eben wirklich multidisziplinär agieren. Das heißt, wir wollen bewusst unterschiedlichste Kompetenzen, Perspektiven, die wir auch im Konzern haben, für das Renewables-Geschäft verfügbar machen, Kompetenzen, Erfahrungen einbringen. Ich denke da an den Einkauf, ich denke dort an unsere Trading-Abteilung, ich denke dort an unsere Finanzierungskollegen, auch an die Kommunikation, ja, die gruppenweit agiert, die eben auch uns in die Lage versetzt, Synergien zu heben mit anderen Geschäftsbereichen, ein Wärmegeschäft im Konzern. Wir haben Lösungen für Industriekunden, die wiederum auch auf eine Grünstromversorgung setzen. Wir haben Speichertechnologien, die wir anderswo im Konzern beherrschen, abdecken, Wasserstoffprojekte, die wir verfolgen. Und zwischen all diesen Geschäftsbereichen gibt es halt eben unglaublich viel Synergiepotenzial. Und das heben wir natürlich nur, wenn wir in der Gruppe auch wirklich kollaborativ auftreten. Und deswegen ist uns als Eikeny Renewables eben diese Verzahnung mit anderen Bereichen, auch mit der Rechtsabteilung beispielsweise, total wichtig, weil man kann sich vorstellen, wenn man in solche Assets investiert, dann werden Finanzierungsverträge geschlossen, es werden EPC-Verträge geschlossen, es werden Partnerschaftsverträge geschlossen. Wir veräußern auch weiterhin Projektrechte an Dritte. Und da geht es immer um Verträge und dazu braucht man auch im Konzern eben oder haben wir im Konzern viel Kompetenz, die wir dann hier einbringen, um einfach da noch agiler, noch schneller auch zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ja eine Aufstellung, die uns als Gruppe, als STEAG Eikeny Group an der Stelle, glaube ich, bewusst stark macht, weil wir so eben, wenn auch fokussiert, aber eben sehr konsequent in den Märkten maximalen Wert für uns, aber auch für unsere Gesellschaft erschaffen können.
Apropos Stärke der Gruppe. Ihr werdet im Außenauftritt dann auch zukünftig unter der Eikeny Renewables auftreten, sichtbar sein, erlebbar sein. Vielleicht sagt ihr dazu noch zwei, drei Sätze. Was ist die Idee dahinter aus eurer Sicht?
Wir haben uns ja insbesondere auch mit euch, Christoph, in den letzten Wochen, Monaten sehr intensiv mit der Marke und mit der Positionierung beschäftigt. Und dabei ist am Anfang relativ schnell klar geworden, dass die Attribute, mit denen Sens in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde, Attribute waren, die eben eher für einen Dienstleister sprachen. Und wir deshalb zu dem Ergebnis gekommen sind, wenn wir weiter auch im Asset-Bereich wachsen, dann ändert sich einmal unsere Zielgruppe. Da werde ich gleich noch zwei, drei Sätze zu erzählen. Aber es verändert sich eben auch die Bedeutung, die die Steag Eikeni Group für den Bereich hat. Wenn wir stärker mit der Gruppe als Eigentümer, als Stromproduzent in Verbindung gebracht werden, auch einer Gruppe, die seit vielen Jahrzehnten in Deutschland sehr erfolgreich einen wesentlichen Teil der Energieerzeugung mit abdeckt, die Dekarbonisierung der Energiewende in Deutschland aktiv vorantreibt, dann sind das alles Teile des Gruppenprofils, die eben für den Ausbau der Erneuerbaren eben von entscheidender Bedeutung sind, um dann gegenüber der Zielgruppe, die wir erreichen, die wir ansprechen wollen, nämlich Projektpartner, finanzierende Banken, EPCs als Dienstleister, technische Dienstleister, kommerzielle Dienstleister, aber die bei der Entwicklung der Pipeline weiter unterstützen, dann ist das genau die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die wir eben viel, viel stärker als Teil der Gruppe erreichen wollen und weniger als Dienstleister, der wir in der Vergangenheit waren. Insofern, glaube ich, macht dieser Schritt, ist der nur konsequent, um auch ein Stück weit zu untermauern, dass eben die IPP-DNA, die wir im Windbereich seit 2010 eben erfolgreich platzieren, dass wir diese DNA jetzt auch dem PV-Geschäft zur Verfügung stellen und eben bewusst technologieoffen, technologieunabhängig im Bereich der Renewables agieren, um auch Synergien beispielsweise zu heben, die sich entstehen, wenn man eben hybride Projekte, also eine Kombination aus Wind, PV vielleicht angereichert, um Batteriespeicher zu realisieren.
Ja, und du hast mir mal erzählt, dass ihr auch mit vielen Zielgruppen, Kunden sprecht, Partnern sprecht, die genau das wertschätzen, dass die Eikeni Renewables ein Teil einer viel größeren Gruppe ist und auch einer Gruppe, die zurückgeht auf eine Gründung der Steag 1937, also jahrzehntelange Erfahrung, ein guter Nachbar zu sein, ja, auch Jahrzehnte Partner im kommunalen Umfeld mit einer Energieerzeugungsanlage. Früher war es ein Kraftwerksneubau, heute ist es dann vielleicht ein Windpark oder eine Solaranlage, aber genau das wird ja wertgeschätzt, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, absolut. Ich meine, das ist auch jetzt nicht, das ist deutlich, geht deutlich über, ich sag mal, reine Prosa hinaus. Mhm. Also wir kriegen das wirklich gespiegelt, auch wenn wir jetzt heute beispielsweise in Deutschland oder auch in Frankreich mit Flächeneigentümern sprechen, mit Projektpartnern sprechen, dann ist das, glaube ich, schon ein nicht zu unterschätzendes Commitment, was wir dort als eben langfristiger Partner einbringen. Ne? Wir sind keiner, der jetzt eine Entwicklung vorantreibt, dann wieder aussteigt und den lokalen Projektstakeholdern sozusagen die Führung unter neuer Eigentümerschaft überlässt, sondern wir treten immer in Projekte, in die Entwicklung ein mit der klaren Absicht, auch langfristig engagiert zu bleiben. Mhm. Und wenn man sich anschaut, dass die Betriebsführung beispielsweise unsere Windparks seit der ersten Betriebsstunde an durch das ein und selbe Team erfolgt. Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort auch für Kommunen verfügbar sind, ansprechbar sind, an Feierlichkeiten vor Ort teilnehmen, die Kommunen aktiv einbinden in Entscheidungen, die dort anstehen, dann ist das ein Wertversprechen, was wir mitbringen. Und was uns nach wie vor auch wichtig ist, weil wir glauben, dass erfolgreiche Energiewende gerade im Bereich Renewables in Deutschland nur gelingen kann, wenn der Ausbau im Schulterschluss mit den lokalen Akteuren eben gelingt. Und wir dazu natürlich auch auf Akzeptanz, auf Unterstützung angewiesen sind, dazu auch oft erläutern, aufklären, was der Ausbau eigentlich bedeutet. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, diesen Dialog aktiv zu pflegen. Nur allein durch die Tatsache, dass wir eben schon den Beweis angetreten haben, wirklich langfristig engagiert vor Ort zu agieren und auch in Zukunft agieren wollen, glaube ich, ist das ein starkes Signal in Richtung einer guten Partnerschaft.
Ich glaube, das gilt ja für alle Erzeugungsarten. Im Rahmen der Energiewende brauchen wir das Commitment und das Vertrauen aller Stakeholder bei diesem Thema, dass wir zusammen gemeinschaftliche Lösungen finden für die Energiewende. Und die findet man eben halt nur, wenn man niemanden hinters Licht führt, sondern ganz im Gegenteil partnerschaftlich die Themen angeht. Ne? Apropos partnerschaftlich, ich würde gerne mit euch mal so zum Ende des Gesprächs mal Revue passieren lassen. Worauf seid ihr, Philipp, fang du doch gerne an, worauf bist du am meisten stolz, ganz persönlich, so mal rückblickend, was macht dich am meisten stolz so aus den letzten Monaten?
Was mich eindeutig stolz macht, ist, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Zielorientierung das Team hier diesen Strategiewechsel, der es ja im Endeffekt war, umgesetzt hat. Hier wirklich den Weg mitgegangen ist. Auch schon, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen einen großen Projektverkauf, der sehr erfolgreich war, eben auch solche Projekte mit vorangetrieben haben, mit viel persönlichem Einsatz auch und mit einer Überzeugung, dass das eben der Weg ist, der richtige ist für die Icony Renewables als neue gemeinsame Marke eben für Wind und Solar. Und das macht mich auch sehr zuversichtlich, dass wir genau diesen Weg auch zukünftig erfolgreich gehen können, weil das eben schon einfach eine Geschichte ist, die nur funktioniert, wenn wir als Team das gemeinsam machen, mit all den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei uns in der Icony Renewables, als auch eben auch mit externen Stakeholdern. Denn eben nur dann kann es gelingen und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Joel, so rückblickend, was macht dich stolz, was gibt dir Rückenwind für die nächste Zeit?
Ich will das vielleicht einfach unterstreichen, aber auch ein Stück weit nochmal vielleicht um einen Aspekt ergänzen, was Philipp gerade sagte, weil das ist genau so. Also die Bereitschaft, sich auch mit uns gemeinsam auf diese neue Reise einzulassen, die ist A in der Mannschaft extrem groß und wird aber auch wiedergespiegelt von den Unterstützungsfunktionen hier im Konzern. Wir sprechen da BU-intern auch von den sogenannten Enabling Functions, weil wir eben der Auffassung sind, dass Unterstützungsfunktionen wie der Einkauf, wie die Kommunikation, die Rechtsabteilung uns eben befähigen sollen, operativ erfolgreich zu sein. Und ich hatte es ja eben angesprochen, wie wichtig eben diese Verzahnung in der Gruppe ist. Und wir haben eben im Rahmen dieser konsequenten Ausrichtung des Geschäftes eben viel, viel Unterstützung, auch viel Begeisterung, ja, von den Enabling Functions hier in Essen eben erfahren. Und das ist etwas, was so ein Stück weit auch, ja, vielleicht als ein Willkommen heißen des Geschäftes hier im Konzern zu verstehen ist, weil das halt eben auch uns als Mannschaft, die ja über viele Orte in Deutschland, aber auch über Ländergrenzen hinweg verteilt, aufgestellt ist, eben spürbar ist und motiviert und anspornt, weil hier eben eine Kompetenz und eine Bereitschaft signalisiert wird, die uns zu einem Winning Team werden lässt. Und das ist etwas, was ich vielleicht als jemand, der jetzt auch seit vielen Jahren hier im Konzern ist, nicht von Anfang an so klar erwartet hätte. Ich war immer davon überzeugt, dass das, glaube ich, am Ende des Tages sinnvoller ist, so aufgestellt zu sein, so verzahnt zu agieren, als wenn jeder Geschäftsbereich sozusagen unabhängig voneinander operiert. Aber dass es am Ende des Tages auch so zugetroffen hat und wir diese Unterstützung, diesen Zuspruch, diese Begeisterung auch mit uns und unserem Geschäft gemeinsame Sache zu machen, dass das so eingetreten ist, macht mich total froh. Ja, und ist wirklich ein schönes Signal, was ich hier auch nicht nur nach außen, sondern auch in die Mannschaft hineinsenden möchte, weil wir einfach super dankbar sind, dass das so geklappt hat. Und glaube, dass wir, wenn wir so weiter agieren im Markt, wirklich, wirklich ganz vorne werden mitspielen können.
Ja, herzlichen Dank euch beiden für diesen tiefen Einblick in euer Geschäft, in eure Gefühlswelt jetzt am Ende, eure Punkte, die euch so stolz gemacht haben. Vielen Dank für eure Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns gerne. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Tipps und Tricks für mich als Host habt hier in meiner ersten Folge, dann lasst es mich gerne wissen. Die beiden Protagonisten haben ja alles sehr schön erläutert und ich finde hier einen ganz tollen Job gemacht und tolle Einblicke gegeben. Wenn ihr auch Ideen oder Anregungen für weitere spannende Folgen und Themen habt, dann immer her damit, schreibt uns. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin reingehört habt. Bis dann.
Energiegeladen, der STEAG Icony Group Podcast.